Freiheit. Ich habe lieb.
Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ich das nicht so mag.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo, und wir sind heute nicht alleine. Mein Vater ist da. Hallo Papa.
Ja, hallo.
Kannst auch nur uns begrüßen. Ja, schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns zu sprechen. Es ist ja ein spannendes Thema.
Du bist ja schon sehr oft im Podcast Thema gewesen, das stattgefunden. Jetzt bist du auch mal live dabei.
Du hörst ja den Podcast selber auch, ne? Manchmal?
Des Öfteren, sagen wir mal so.
Und warum?
Warum? Weil ich dadurch mehr aus deinem Leben erfahre und auch, weil ich merke, dass ich oft drin vorkomme. Und finde ich auch interessant, wie ich zitiert werde, was du über mich sagst. Und
stimmt das denn, was ich so sage? Ist das wahrheitsgemäß?
Zu 90% stimmt das, ja.
Also besser als der Durchschnittsjournalismus?
Auf alle Fälle.
Okay, gut. Super. Wir wollten heute über deine anstehende Vasektomie reden, beziehungsweise die Überlegung noch so ein bisschen spinnen. Was hat dich überhaupt zu dem Entschluss kommen lassen, dass es sinnvoll sein könnte für dich, eine Vasektomie zu machen, also eine Sterilisation, das wäre ein Durchtrennen deiner Samenleiter? Wie kam es dazu?
Ich habe mich da schon seit Jahren mit befasst und Gedanken dazu gemacht. Im Grunde genommen, sagen wir mal, Ende der 40er kam der Gedanke auf, dass ich mehr oder weniger durch bin mit dem Kinderthema.
Also vor Kind Nummer 4 kam der Gedanke?
Nein, nein.
Okay, danach.
Genau.
Okay. Ach, das vierte Kind war noch okay. Also es war jetzt nicht...
Das war überraschend. Das war jetzt auch okay und gut und ja. Und ich freue mich im Nachhinein sehr drüber, über meinen vierten Sohn. Also meinen zweiten Sohn, mein viertes Kind. Mhm. Ich habe dann nach dem ersten Schreck und den Überlegungen, weil es partnerschaftlich herausfordernd war, überlegt, möchtest du mit dieser Frau nochmal Familie gründen? Mhm. Aber als sie dann mit dem Bild vom Ultraschall gekommen ist, und da habe ich nach 11 Wochen so einen richtig kleinen, fertigen Menschen gesehen auf dem Bild, da war meine Liebe da und da war klar, ja, ich habe ein volles Ja für dieses heranwachsende Leben.
Was ich mich frage, dieser Prozess der Vasektomie, was hat dich davor gehindert? Also in den letzten 10 Jahren, da muss es ja auch so ein Gefühl gegeben haben, ich mache es doch nicht. Und manchmal ist das so unterbewusst und unterschwellig, dass man es gar nicht bemerkt. Also es gibt ja so Hindernisse, die einen daran, die einen zögern lassen.
Das Thema Entmannung, Mann und nicht zeugungsfähig zu sein, spielt da eine Rolle. Zu sagen, jetzt ist wirklich aus, jetzt ist die Entscheidung da, du wirst keine Kinder mehr in die Welt setzen, du bist durch mit dem Kinderthema, das ist auch herangereift. Das war nicht unbedingt so ganz klar nach dem vierten Kind da.
Also, ach, wirklich nicht?
Nach dem vierten Kind war ich Ende der 40er und konnte mir durchaus vorstellen, mit einer Frau, die Mitte 30 ist, noch eventuell die Optionen offen halten. Also war nie so ein starker Wunsch, du willst jetzt noch ein fünftes Kind oder du willst jetzt noch mal Familie gründen. Das war dann durch, das Thema. Aber dieses Endgültige, solche Entscheidung zu treffen und die endgültig ist, das ist jetzt klar geworden. Das ist jetzt ganz sicher in mir. Es ist gut, es ist getan, es ist vollbracht.
Also es war auch so eine Angst da, wenn du nicht zeugungsfähig bist, wird deine Männlichkeit angezweifelt von deinen Partnerinnen?
Das sind verschiedene Punkte. Eher auch eine Sache, die im Kopf stattfindet, zu sagen, du bist nicht voll Mann, du bist mit einem Handicap. Da kommen keine 100%, sondern nur 97,5%.
De facto ist es ja auch so vom Ejakulat, was dann rauskommt, dass es ein bisschen weniger ist. In welcher Lebenssituation befindest du dich gerade mit Partnerschaftlichkeit und mit Frauen und Sexualität?
Momentan lebe ich in offenen Beziehungen und offenen Begegnungen mit Frauen.
Okay, was heißt das konkret? Was kann ich mir darunter vorstellen? Offene Partnerschaften, mit wie vielen Frauen bist du gerade?
Zurzeit mit 3 Frauen.
Ach, mit 3?
Schläfst du auch mit allen oder ist es eher ja, so eine emotionale Beziehung,
ja,
Freundschaft?
Nee, also ich rede ja nicht von Freundschaften, die ich mit Frauen ja habe. Da gibt es auch Frauen, mit denen ich rein freundschaftlich bin, was auch sehr schön ist. Ich meine die sexuellen Kontakte, wo ich, ja, mit denen ich bin.
Wie alt bist du jetzt?
62.
62.
Und wie alt sind die Frauen, mit denen du Verkehr hast?
Zwischen Anfang 30 bis Ende 40.
Mhm. Ah, okay. Habe ich 2 davon heute schon gesehen?
Nein.
Okay,
eine davon. Hast du davon. Eine habe ich
gesehen. Die muss ja auch mal in den Podcast.
Da wird man ausgehorcht.
Okay, okay.
Ich finde es mega skurril. Ich weiß, ich kenne dich jetzt schon eine ganze Weile. Und wenn ich mir meinen Vater vorstelle, deswegen habe ich nochmal im Alter gefragt, der ist 73, aber auch vor 10 Jahren wäre das nicht mal ansatzweise in irgendeiner Form Thema gewesen, dass der, also ich kann mir das, das ist für mich so skurril, sich das vorzustellen, mein Vater in deiner Lebenslage, aber spannend fände ich es auf jeden Fall.
Wissen die alle voneinander?
Die wissen alle voneinander.
Und wie geht's denen damit?
Ja, das ist ganz übliche Themen, teilweise entspannt, teilweise unentspannt, Eifersuchtsthemen, aber im Großen und Ganzen geht das gut und so offen, wie man sein kann, das ist, ja.
Herausfordernd für die auch?
Auf alle Fälle. Ich merke, das Thema Eifersucht bei jeder Frau und Besitzansprüche klackt trotzdem auf.
Hat die zweite dich kennengelernt mit dem Wissen, dass es schon eine erste gibt?
Oder lief das alles so in einer Parallelmontage?
Die zweite hat mich kennengelernt und wusste, dass es eine erste gibt, richtig.
Und die dritte hat die dich kennengelernt und wusste, dass es 2
genau,
gibt?
Genau.
Jetzt kommt die vierte, die weiß, dass es 3 gibt. Das ist dieses
ewig erweiterbar.
Das Schneeballsystem. Ja.
Genau. Also, ja, cool. Und ist auch nicht so einfach, das zu bedienen. Also kann schon.
Von deiner Seite.
Ja, also ich stelle mir das vor. Wie ist es denn mit der Potenz eigentlich, wenn man jetzt über 50 ist? Ist das auch so ein Faktor vom Bedienen?
Es ist auf alle Fälle auch ein innerliches Thema, zu sagen, kann ich das, bringe ich das? Und das Entscheidende ist für mich, dass ich wirklich in Kontakt bin und nicht was leisten möchte. Also aus der Verbindung heraus mit der Frau in Kontakt und in die Sexualität gehen. Und dann ist es sehr lustvoll, kraftvoll, dynamisch, zärtlich, fein und
gut. Haben die auch Partner, andere?
Ich habe eine Freundin, die hat auch noch 2 weitere Männer, mit denen
sie aktiv ist
und sowieso offen lebt.
Ja, aber die anderen beiden sind exklusiv von ihrer Seite.
Also einseitig offene Beziehung sind das die einen. Das ist ja eine Traumvorstellung von vielen, eine einseitig offene Beziehung, oder? Also wärst du denn auch eifersüchtig? Oder?
Nein, ich habe ja meine eine Freundin, die mit 2 weiteren Männern ist. Ich kenne die Männer auch. Aha. Das war anfänglich schon mega herausfordernd für mich. Und ich habe auch gemerkt, dass eine Vermeidung, eine Kontraktion in mir war, eine Unfreiheit, eine Verspannung. Aber mit dem Zunehmen der Kontakte.
Nachdem du dann die anderen beiden kennengelernt hast, hat sich das Ganze ein bisschen entspannt.
Genau, und mit dem Zunehmen der Kontakte mit den anderen Männern merkt man, ey, die sind dufte und die sind gut. Und die Frau könnte ich sowieso nicht alleine haben. Die würde mich sehr überfordern, nicht nur auf dem Sexuellen, sondern auch emotional und vom Wesen her.
Bedürftig? Und, also gibt es da eine große Bedürftigkeit bei ihr oder was meinst du mit Überforderung?
Anforderung, was sie leben will, in ihrer Lebendigkeit mit mir und was ich meine, bedürftig ist für mich zu negativ.
Bedürfnisse sind negativ?
Anforderung, bedürftig sein hört sich immer
Sind für wir doch mich. Alle. Also das ist deine negative Konnotation.
Genau.
Weil negativ, finde ich, sind Bedürfnisse nicht, weil wir fangen erst an, wirklich das zu leben, was wir sind, wenn wir auch über die Bedürfnisse offen sprechen. Ne? Also für mich jedenfalls.
Ja, in dem Wort ist für mich jedenfalls ein Urteil, zu sagen, das und das ist mein Bedürfnis und damit offen zu sein, von außen etwas so zu labeln, ist für mich auch zu sagen, das und das Bedürfnis habe ich, zum Beispiel mein Ruhebedürfnis und dass du bist mir zu viel, dann gehe ich ja schon für mein Bedürfnis.
Das Wort bedürftig hat irgendwie auch komischerweise wirklich eine negative
Grenze. Ja, stimmt. Wenn ich ja noch
aber mal wenn jemand von Bedürfnissen spricht, geht es mir gar nicht so, aber bedürftig hat sofort sowas. Da ist was.
Den Euro kriegst du nicht von mir.
Ja, genau.
Ja, okay, das ist die eine, die anderen beiden. mit denen gibt es eine einseitig offene Beziehung.
Seit wann lebst du das? Also es ist ja wahrscheinlich nicht immer dein Thema. War das schon immer ein Thema in deinem Leben?
Nein, absolut nicht.
Also das würdest du sagen, seit wie vielen Jahren hast du da eine Veränderung gemerkt?
Relativ frisch, kann ich sagen. Ah. Seit einem halben, dreiviertel Jahr. Mhm. Ich sag mal, so eine aktive Zeit. Und so einen Zuspruch von Frauen hatte ich noch nicht mal Mitte der 30er.
Also ist jetzt, geht jetzt erst richtig los.
Ja.
Der vierte Frühling.
Und noch nicht mal 66, wie du Jürgen singst.
Also, die Vasektomie,
da kommt ja noch mal richtig was.
Also. Die Vasektomie ist ja reiner Selbstschutz.
Genau. Deine eine Frau, die gerade mit den anderen beiden ja auch zusammen ist, die könnte sich ja sogar mehr vorstellen, oder? War das nicht so?
Genau. Also ich habe eine Freundin, die momentan mit mir ist und die aufgrund unseres großen Altersunterschieds und dass sie jetzt auch nochmal gemerkt hat, dass sie gerne Kinder möchte, findet Polyamora miteinander sehr gut und sie ist auch auf der Suche oder nicht aktiv. Sie schaut einfach, sie hat Offenheit für einen Mann, mit dem sie durchs Leben gehen kann, mit dem sie Familie gründen kann und ich habe gesagt, ich bin dann der Trauzeuge. Und
also du wärst mit in diesem Polyamoren gespannt, aber du wärst nicht der Kindsvater.
Genau.
Okay, warum nicht mit der Frau?
Das Kinderthema ist ja durch. Als Vater, ihr seid ja selber beide Väter und wisst, was Vaterschaft bedeutet. Ich höre ja euren Podcast oft und da weiß ich, was ihr als Männer leistet und ich bin
endlich
selber.
Endlich sagt mal jemand. Also wirklich, es war auch lange genug Zeit, ne? Das ist ja auch wirklich, was die Väter leisten, das wird viel zu selten in unserer Gesellschaft irgendwie rausgekehrt.
Und ich muss ja nicht nur eure Sendung hören, sondern bin ja selber vierfacher Vater und weiß, und ich halte mich selber für einen verantwortungsvollen Menschen und weiß, dass was ich ins Leben bringe, da hängt ja was dran in der Lebensbegleitung. Und Vater bist du seit Lebens auch. Ich selber habe eine sehr, sehr positive Vatererfahrung gemacht, als ich 50 war und gemerkt habe, wie gut es ist, einen Vater am Rücken zu haben, wie sich das schön anfühlt, mit einem Vater zu sein. Dein Vater lebt noch und habe ich sehr als kraftvoll und unterstützend und wohlwollend empfunden.
Und diese schöne Erfahrung wird es jetzt nicht weiteren Kindern zuteil werden lassen.
Potenziellen also, 3 oder vielleicht sogar mehr.
Ja, also da, ich meine, das ist ja alles so positiv, was du da von dir gibst. Warum nicht noch mehr?
Das hat damit zu tun, dass ich natürlich auch als Vater von 4 Kindern lange, lange Zeit nicht frei war, mich völlig dem zu widmen, wonach mir selber ist. Und ich habe jetzt die Gelegenheit, dass die Kinder, jetzt habe ich noch meinen Jüngsten mit 14 Jahren, den darf ich auch noch mal in der Pubertät begleiten und genieße das auch sehr. Und dann
mehr oder weniger
beginnt. Ja, natürlich. Da sind da sehr viele Herausforderungen. Und dann geht es los, dass ich wirklich frei, bedingt unabhängig leben kann, was für mich noch ansteht.
Okay, ja, verstanden. Weil man hat ja auch nur eine bestimmte Zeit, wo man sagt, okay, die habe ich zur Verfügung. Wie viel Zeit teile ich davon für mich ein? Wie viel gebe ich meinen 4 Kindern? Das ist ja immer so, da ist ja gar nicht mehr so viel Zeit. Und wenn ich dann noch 3 Partnerinnen habe, mit denen ich Verkehr habe und dann will ich noch meine Seminare machen. Eigentlich, da bleibt gar nicht mehr Zeit. Da muss man Privatier sein fast, oder?
Es bleibt zu wenig Zeit und das ist ja jetzt für mein aktuelles Leben, Familienleben zu sagen, ich bin Vater von 4 Kindern, von Enkelkindern. Dafür ist ja gar nicht die Zeit da. Im Endeffekt sind da teilweise Wünsche von den Kindern, mehr Präsenz vom Vater, vom Opa, die ich gar nicht bedienen kann oder bediene.
Bedienen möchtest. Prioritäten setzt man immer selber in seinem Leben. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Papa? Lilla redet ja sehr wenig von dir, ne? Also weil du ja nicht so präsent bist als Opa. Also du bist dann schon da und also so habe ich dich auch immer als Vater erlebt, dass du da bist, wenn man zu dir kommt, aber du kommst selten zu einem rum, ne? Du bist ja selten jemand, der aktiv zugeht. Ich weiß nicht, das ist so ein Muster, was ich erlebe. Gibt es da auch ein Bedürfnis von dir? Lilla ist jetzt 3 Jahre und du hast noch kein einziges Mal in der Zeit, ohne Vorwurf jetzt, einfach mal neutral in den Raum gesprochen, mit ihr was alleine gemacht. Kam dir mal der Gedanke?
Nein, kam mir noch nicht bei Lilla. Oder dieses alleine machen mit meinen Enkelkindern, ich kann ja da auch von den anderen sprechen, ist mir noch nicht gekommen. Gerne immer in Verbindung mit den Eltern und alleine machen im Zeitraum auf dem Grundstück für eine halbe Stunde oder zwei Stunden. Aber wie eure Mutter zum Beispiel sich die Kinder richtig nimmt und mit denen freitagsabend zusammen bastelt, kocht und den nächsten Tag verbringt, ist in mir noch nicht
so hochgekommen. Ich bin nicht eure verdammte Nanny. Ja, es ist faszinierend. Mir ist es gar nicht aufgefallen, ne? Also, weil.
Wie ist es dir denn dann aufgefallen, wenn es dir gar nicht aufgefallen ist?
Die ganze Zeit über ist es mir nicht aufgefallen. Okay. Irgendwann vor 2 Monaten habe ich mal drüber nachgedacht und dachte mir so, wow. Weil das in dem Modell, in dem man lebt, das ist ja immer so die vollkommene Normalität. Und dann das nochmal zu hinterfragen, warum das so ist, das war dann schon faszinierend für mich. Herausfordernd ist das Wort. Ja, ich finde es schon ein bisschen schade.
Na, es gibt Menschen, zu dem kommen die Leute.
Aha.
Und es gibt Menschen, die gehen zu den Leuten. Und dein Vater ist ja nun jemand, der wirklich, glaube ich, viel, viel um sich hat, viel, auch wie Frauen anscheinend. Und auch gelernt hat, glaube ich, dass die Personen, die was von ihm wollen, zu ihm kommen und du gar nicht so sehr nach außen gehen musst. Bei meiner Mutter habe ich ein ähnliches Thema, die auch lange nicht wirklich von sich aus gefragt hat. Wer bei uns gefragt hat, war mein Vater, der immer wieder mal, auch jetzt nachhakt, auch immer noch. Die gleiche Frage kam bei mir auch irgendwann auf. Meine Mutter hat, glaube ich, noch nie so wirklich gesagt, sie möchte mal die Kinder haben oder die Kinder sehen. Und ich finde irgendwie, komischerweise bei mir ist es, wenn die Mutter das macht, die eigene Mutter, nochmal was anderes, als wenn der Vater das nicht macht oder macht. Also ich finde es bei meinem Vater schon manchmal nicht aufdringlich, aber so, ja, okay, wir müssen dafür sorgen, dass meine Kinder wieder mit meinen Eltern was zu tun haben. Aber ich merke so richtig, dass ich mir eigentlich eher von meiner Mutter wünschen würde, weil als damalige Mutter und in der Mutterrolle auch und jetzt als Oma, ich das irgendwie mehr erwarte als von einem Vater. Und vielleicht ist es bei dir dann auch deswegen nie aufgekommen, dass du gedacht hast, komisch, mein Vater hat sich noch nie danach gefragt, ob er sich Zeit nimmt für da alleine.
Meine Mutter deckt das ja schon sehr, sehr gut ab. Ich glaube, deswegen kam das noch nicht so auf.
Das könnte auch sein. Also
weil sie, ich meine, es sind 5 Enkelkinder und alle sind sehr, sehr fixiert auf die Oma, kann man schon so sagen, ne? Ich merke es ja selber in der unterschiedlichen Zeit, die ich mit Lilla verbringe im Vergleich zur Mama, dass die Fixierung auch da anders ist. Ich bilde mir ein, dass es deshalb so ist. Vielleicht ist die Fixierung auch aus anderen Gründen anders. Also es ist schon irgendwie so, dass ich mir denke, ja, das ist das Leben, was du dir ausgesucht hast. Wahrscheinlich passt da wirklich nicht noch ein 5. eigenes Kind rein.
Ja, um nochmal auf die Enkelkinder und meine Aktivität oder Nicht-Aktivität darüber zu sprechen. Ich habe den Eindruck, dass ich trotzdem mit den Kindern einen sehr, sehr guten Kontakt habe.
Mhm. Ja.
Dass ich mich geliebt fühle, integriert und dass wir ein gutes Miteinander leben auf die spezielle Art und Weise. Und du hast es richtig bemerkt, dass ich teilweise passiver bin und nicht auf dich zukomme, aber unseren Kontakt immer sehr, sehr genieße. Und ja.
Ja, also. Ja, ich merke schon, dass ich es schade finde, dass wenn ich was von dir möchte, muss ich immer kommen. Ne? Also ich muss dann immer entweder hier rausfahren oder an dich herantreten. Das ist nicht ein ausgeglichenes Verhältnis auf Augenhöhe. Und jetzt, wo ich meine eigene Familie habe, habe ich mich tatsächlich dafür entschieden, das nicht mehr zu tun. Also einmal, weil es für mich auch immer ein Schmerz bedeutet, so rauszukommen und dann immer den Schritt auf dich zumachen zu müssen. Und das andere ist, weil ich ja auch selber viel zu tun habe, aber ich glaube, so ist es manchmal im Leben, dass man sich dem unangenehmen Gefühl nicht mehr stellen will. Ich will mich dem unangenehmen Gefühl nicht mehr stellen und kommen dann einfach nicht mehr. Außerdem sind hier ein paar Leute, die ich nicht so gerne mag. Also muss man dazu sagen, die haben sich zum Glück gerade verpieselt.
Kann auch andersrum lästig sein. Also ich empfinde das bei meinen Eltern so, gut, es kommt natürlich auf den Wunsch drauf an. Du wünschst dir mehr Kontakt zu deinem Vater oder dass er mehr Kontakt auch zu dir aufnimmt. Und bei mir ist es so, dass ich sage, wenn meine Eltern sagen, ja, sie möchten die Kinder sehen, dann denke ich, okay, das ist wichtig für meine Kinder. Für mich persönlich ist es nicht mehr so wichtig, aber ich sorge dann trotzdem irgendwie dafür, dass es zustande kommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich von mir aus motiviert bin, zu sagen, ich fahre jetzt zu denen. Mein Vater hat mich auch gefragt, du kommst gar nicht mehr vorbei. Und dann habe ich letztes Mal ganz knall gesagt, ja, ich habe auch keine Lust mehr, zu euch zu fahren. Ihr könnt gern zu mir kommen.
Ja.
Also ich nehme dann die Haltung deines Vaters an. Ihr könnt gern zu mir kommen, bei mir ist es schön.
Du
ihr könnt gern
bist wie er.
Genau, und aber ihr könnt mit meinen Kindern hier spielen, ihr könnt auch die Kinder mitnehmen. Aber ich muss ehrlich sagen, zu euch fahren, habt da keine Lust mehr drauf. Also es macht mir einfach nicht so viel Spaß. Es ist für mich schon fast lästig, da Zeit zu verbringen, in Anführungszeichen. Ja, so krass ist es auch nicht. Aber ich kann schon absolut nachvollziehen, dass man sagt, diese Haltung einnimmt und sagt, kommt zu mir. Und
ist auf alle Fälle von mir ein Muster, kommt zu mir und ich bin da.
Definitiv. Ist auch leichter, ne?
Ist eine Lebensform von mir.
Ja.
Also ich merke, dass es in mir auch eine Scheu gibt und eine Vorsicht und eine Achtung, mit dir in Kontakt zu treten, weil du für mich sehr, sehr beschäftigt bist, sehr viel um die Ohren hast und ich habe ein Problem, in einem Zeitfenster mich zu begegnen. Ich brauche in der Begegnung eine Offenheit. Die haben wir tatsächlich, wenn du zu mir kommst. Und ich fühle das immer wieder, wie schön das ist, wie du da sein kannst, wie du offen sein kannst und wie es keine Zeitbegrenzung gibt. Aber dieses Thema Zeitfenster, ich kann jetzt mit dir eine Stunde spazieren gehen, bin ich von vornherein eng.
Würde ich sofort unterschreiben. Geht mir auch so. Jetzt, wo du sagst, wenn ich mit Jakob Zeit verbringe, in seinen von ihm gegebenen Zeitfenstern, ist es nicht so angenehm. Wenn es sich aber einfach organisch ergibt, und das ist heute ein gutes Beispiel, dass wir heute hier sind, weil da ist es so. Es ist so, ja, das Wochenende fängt an und ich habe jetzt auch keine anderweitigen Sachen mehr zu tun und ergebe mich einfach dem, was jetzt kommt, dann ist es weitaus angenehmer. Und sonst habe ich bei ihm auch das Gefühl, wir haben jetzt dieses Zeitfenster uns eröffnet oder du hast mir das Zeitfenster eröffnet. Das
ist mein Geschenk an dich.
Genau, und ich muss jetzt das irgendwie einhalten und dann ist es aber auch begrenzt und es darf jetzt ja auch nicht irgendwie ins Fließen kommen, sondern wir müssen dann auch irgendwann dem Ganzen einen Rahmen geben und es beenden. Und auf die nochmal zurück auf dieses Bedürfnis, komm zu mir. Du bist eigentlich auch jemand, der sagt, komm zu mir und sieh mich strahlen. Also das ist deins.
In meiner sicheren Umgebung.
Also ich möchte, also es geht sogar in eine andere Richtung. Es geht so, hey, guck mal hier, komm mal her. Guck mal, was ich kann und guck mal, was ich gemacht habe. Das möchte ich dir zeigen. So ein bisschen habe ich das Bedürfnis. Kommt manchmal. Denn? Das schwingt so mit. Also es ist nicht immer unbedingt so, aber es gibt schon manchmal ja doch so dieses, habe ich das Empfinden, dass du auch das Bedürfnis hast, was zu zeigen. Ich frage mich jetzt gerade, wenn du sagst, ich finde es schade, dass dein Vater wenig Zeit mit deiner Tochter verbringt, ob das da auch mitschwingt. So, komm, ich würde mir gern wünschen, dass du auch dir Zeit nimmst mit meiner Tochter oder auch mit mir, damit ich ja auch in irgendeiner Form strahlen kann.
Ja, ich habe schon das Thema, merke ich mit dir, dass es selten normale Begegnungen sind, sondern dass wir immer über eine Kreation reden. Ne? Also, dass wir selten eigentlich darüber reden, wie geht's dir gerade, wie geht's dir gerade in Beziehung oder wie geht's dir als Mensch, sondern woran sitzt du gerade, was habe ich für Preise gewonnen, bla bla. Also, oder wie viel Geld verdienen wir? Oder was macht der Aktienkurs? Oder also es geht immer über die Kreation im Außen, aber wenig über das Innenleben.
Bei mir ist das Thema Enkelkinder nochmal da und ich merke, dass ich so an früher denke, wie meine Tanten, Onkel so ein bisschen übergriffig waren, mich vereinnahmt haben, wenn ich da war und unangenehm, teilweise unangenehme, nasse Küsse über mich habe ergehen lassen. Und
also ist die Befürchtung eigentlich, dass du über bist oder aus dieser eigenen Erfahrung heraus die Triebfeder dafür, dass du eigentlich keinen wirklichen Schritt drauf zumachst auf deine Enkelkinder.
Ganz genau. Und das merke ich, ist viel schöner, wenn die frei sind. Das ist ja schon manchmal bei einer Begrüßung von kleinen Kindern. Mhm. Sind die überhaupt bereit? Kommen die mir offenherzig begrüßend entgegen? Und die haben immer wieder Phasen. Ich habe Phasen erlebt, wo die haben mich gesehen und haben sich weggedreht. Das war erstmal sehr herausfordernd. Und zu sagen, ja, damit gehe ich jetzt erstmal. Das ist keine Begrüßung. Und mein Bedürfnis war nach der Begrüßung. Aber das Kind hatte gar nicht die Begrüßung als Bedürfnis. Und das erstmal zu lernen, konnte ich gut lernen, zu sagen, okay, die kommen schon, wenn sie kommen wollen. Und dann sind sie da. Und dann haben wir auch Begegnung, dann haben wir Spaß. Und Opa, machst du mit mir Pilotentraining? Opa, machst du das? Oder so. Die kommen mit ihren Wünschen an.
Ja, klar. Also wenn man Kinder lässt. Was ich noch ganz spannend finde, war unser Gespräch über und nicht miteinander, was wir oft haben. Woran glaubst du, liegt das?
Wenn ihr zusammen seid.
Ja.
Redet ihr miteinander übereinander?
Nee, wir reden über Kreation.
Ach so.
Über Projekte, über Kreation, über wie viel kostet das, wie steht der Aktienmarkt. Sollte man jetzt aus bestimmten Aktien aussteigen oder nicht? Bitcoin ist ein gutes Beispiel. Wieder einsteigen, aussteigen. Wusstet ihr, by the way, jetzt bin ich wieder in diesem Tonus, aber dass das Schürfen von Bitcoins immer schwieriger wird und dass das wahnsinnig energieaufwendig ist. Aber anderes Thema.
Ja, bald ist es ja vorbei.
Ja.
Dass wir uns nicht oft genug von Herz zu Herz begegnen oder von Mensch zu Mensch, denke ich, ist auch ein Thema von Zeit, ist ein Thema von Charme, ist ein Thema von Nähe miteinander haben können und sich wirklich zeigen und ranlassen, dass das auch zwischen uns liegt und immer wieder Zeit braucht, dass wir sehr nah und fühlend uns begegnen können.
Liegt es an euch beiden? Oder an einem von euch?
Liegt sowohl an mir, also auch in der Spiegelung. Ich glaube, das ist ein Thema von beiden, dass wir sehr zart, feinfühlend, empfindsam sind und eine gewisse Scheu, all die Dinge, sich wirklich zu öffnen und sich als Vater mit seinem Sohn oder Sohn mit Vater zu begegnen. Nicht als Vater, sondern...
Ich bin dein Vater.
Genau.
Also das empfinde ich absolut anders bei euch. Ihr redet zwar immer darüber oder du auch so hart, aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt meine Beziehung zu meinem Vater angucke, und ich glaube, ich bin da nicht eine Ausnahme. Es gibt, glaube ich, viele, die eine Beziehung zu ihren Eltern führen, die sehr distanziert ist und auch geworden ist im Alter. Und ich weiß nicht, wann ich mit meinem Vater das letzte Mal über solche emotionalen Themen geredet habe oder auch mal über Dinge, die dann irgendwann zu Emotionalität führen. Und ich merke auch, wenn du sagst, ja, Nähe und so, da schüttelt es mich sofort, wenn ich mir das vorstellen müsste, das mit meinem Vater zu machen.
Warum?
Weil der für mich so weit weg ist, was diese Themen angeht. Diese Themen waren immer nur mit meiner Mutter eine Rolle und waren dann irgendwann sehr negativ besetzt. Das heißt, ich habe sowieso Eltern und über emotionale Themen sprechen, hat immer am Ende was Negatives in Anführungszeichen. Und mein Vater hat das sowieso nie eine Rolle gespielt. Mein Vater wurde auch immer außen vor gehalten von meiner Mutter. Das war immer,
ihr Feld, das wollte sie mit euch leben. Vielleicht hat sie ihn da auch explodiert, ne? Das darf man nicht vergessen.
Das kann gut sein, auf jeden Fall. Und dann am Ende dann selber aber die Schotten bei sich dicht gemacht und dann gab es dann für mich niemanden, keinen Ansprechpartner, so dann musste ich mir einen neuen suchen.
Mich.
Vielleicht. Oder damals auch andere Frauen.
Aber es ist schon interessant, ne, dass ich immer davon ausgehe, dass es die Scham nur auf meiner Seite gibt, aber die gibt es ja auch auf deiner Seite, ne? Das ist, glaube ich, ein Prozess der Entheiligung der Eltern, so nenne ich den mal, dass ich ganz viele Jahre dich als Heiligen gesehen habe und Mama auch. Also bei Mama hat es schon relativ früh aufgehört.
Sie als Heilige zu sehen.
Ja. Also Heilige im Sinne von, wow, das sind meine Eltern, die können alles und da läuft alles gut. Das ist ja ein normaler Prozess in der Pubertät, dass das weggeht. Mhm. Aber es gibt immer noch so ein paar Restgedanken von, da gibt es weniger Scham, da gibt es weniger Ängste, da gibt es weniger Bedenken, sondern einfach keine Zeit. Aber ist gut zu hören. Vielleicht können wir damit, ja, anders, wenn wir das im Bewusstsein haben, anders miteinander umgehen.
Naja, es gibt in mir Art, mein größtes Leid war, was ich im Nachhinein erkennen konnte, mir selbst überlassen zu sein, dass mir als Kind zu viel vertraut wurde. Und diese Art, genau diesen Schmerz, den ich damit habe, dass meine eigene Lebensart, dass ich dir zu viel vertraue, dich zu sehr lasse, das ist so für mich ein sehr spannendes Thema. Und damit eine Unverbundenheit und ein Nicht-Teilnehmen stattfindet.
Warum reproduziert man seinen eigenen Schmerz eigentlich, wenn man ihn nicht erkennt und bearbeitet?
Ich kann es ja nicht sagen. Ich habe mich selber gefragt, was ist dein größter Schmerz? Oder was war es, was dich als junger Mensch hat leiden lassen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und ich bin dann drauf gekommen, ja, ich war mir selbst überlassen. Es gab kein tiefes seelisches Interesse an meinem Wesen, an dem Christian, an dem Kleinen, wie es dem geht. Und ich glaube, in gewisser Weise hast du auch unter dieser Umgangsform meinerseits, habe ich das in die nächste Generation getragen. Und wenn ich das jetzt so spreche, merke ich, dass auch Traurigkeit darüber in mir aufkommt.
Ja, also das war eine Sache, die ich habe mich eine ganze Weile gefragt, warum ich so wütend bin auch auf dich. Ich meine, das musst du ja auch spüren wahrscheinlich, ne, dass ich wütend auf dich bin in Teilen. Also es ist ein Prozess, den ich gerade durchmache. Und ich habe immer viel bei Mama gesehen und gedacht so, wow, ja, okay, das ist sehr offensichtlich für mich jetzt. Bei dir nicht, aber ich habe mich tatsächlich immer richtig krass alleine gefühlt. Also es war zwar dann natürlich finanziell alles geregelt, als ich zu dir gezogen bin, aber eigentlich war ich immer für mich alleine, ne? Also sehr viel, nicht immer, ne? Aber es war, jo, das schaffst du schon, regelst du für dich. Stell dir mal vor, ich wäre ein kleiner Abgefuckter gewesen, der wäre jetzt auf jeden Fall heroinabhängig. Vielleicht hättest du davor noch die Notbremse gezogen, aber Berlin bietet das Potenzial für solche Lebensläufe.
Du hättest wahrscheinlich genug Geld bekommen für gutes Heroin.
Okay, und dann hätte ich das über Jahre vertuschen können.
Ja, das sind teilweise auch selbsterfüllende Prophezeiungen, wenn ich sage, mit dem Selbst überlassen, wenn das Leben von einem jungen Menschen wirklich so perfekt, wie es von dir schon als 14-Jähriger war, organisiert ist in puncto Sport, in puncto schulische Leistung, dein ganzes Ordnungsprinzip. Und das hat mich aus meinem Denken auch fast überflüssig gemacht. Ja, wir hatten dieses Thema seelische, tiefe seelische Verbindung. Das war mir damals noch gar nicht vertraut oder bewusst. Ich war eher auf dieser Versorgerebene als Kind von Eltern, die in der Kriegszeit Kinder waren und in der Nachkriegszeit groß geworden, bin ich sehr viel in diesem Bild, wie man was zu machen hat, wie was zu sein hat. Und in dieser Prägung habe ich als Vater dir gegenüber natürlich auch agiert, dass ich
nichts innerer mangelt.
Verbindung an innerer Wahrnehmung ermangelt hat und an Einfühlungsvermögen.
Also es gab damals, als du Kind warst, keine emotionale Grundversorgung, weil dein Vater durch den Krieg, es war eigentlich eher wichtig, dass man das genug zu essen auf den Tisch kam. Und dieses Gelernte hast du dann eigentlich auch weitergegeben. Also würdest du sagen, dass du dann eigentlich auch mit deinen Kindern dich so verhalten, dass das erstmal die Basis geschaffen werden musste und die emotionale Grundversorgung gar nicht so wichtig war. Die dann kam dann erst später, oder das Bewusstsein dafür, dass das auch wichtig ist, kam dann erst später. Jetzt dann in den letzten 10, 20 Jahren, weil ich dich nämlich ja so, und das war ja auch immer mein Widerspruch, den ich in mir hatte, wenn Jakob darüber erzählt hat, dass du so emotional distanziert warst und er alles alleine machen musste. Und wenn ich dich dann heute oder kennengelernt habe vor 10 Jahren, das kann doch gar nicht sein. Also so wie du jetzt redest oder wie du zu der Zeit geredet hast, du bist absolut dir bewusst und selbstreflektiert und kannst dich den emotionalen Themen widmen, allein, dass wir hier so reden können. Ne? Wie ich vorhin gesagt habe, mein Vater hätte ich da erstens Ängste und wüsste auch gar nicht, ob das möglich wäre. Der ist ja auch aus dieser Zeit entstanden. Ist ja auch Kriegskind gewesen. Da ging es auch vor allem um genügend Essen auf den Tisch zu bekommen und nicht darum, was geht hier eigentlich emotional ab? Was ist eigentlich wichtig? Wie fühlt sich derjenige?
In der Bedürfnispyramide ja auch auf jeden Fall über Essen angeordnet.
Was?
Es gibt eine Bedürfnispyramide.
Achso, da drüber.
Wenn du nichts zu essen hast, dann denkst du auch erstmal nicht über emotionale Befindlichkeiten nach.
Natürlich.
Aber ich muss jetzt auch noch mal ergänzend dazu sagen, jetzt wo ich das fühle, es war schon immer als junger Mann mein Wunsch, Familie zu haben. Ich bin ja schon sehr früh Vater geworden und meine Liebe war auch da.
Ja,
meine
ja.
Liebe war absolut, die will ich jetzt nicht unter den Tisch kehren. Meine Liebe und mein Wunsch, dass ich meine Kinder liebe, war da und trotzdem hat was gefehlt.
Also das ist ja ähnlich wie auch bei meinem Vater, dass ich das nicht das Gefühl habe, dass er uns nicht geliebt hat. Und ganz im Gegenteil, der hat extrem viel mit uns auch gemacht und uns auch, ja, wir haben, wenn ich mich zurückerinnere, wir haben viel getobt. Es war immer, wir haben immer sehr viel Zeit mit ihm verbracht, wenn wir Zeit mit ihm hatten, am Wochenende oder auch nachmittags. Es war zwar viel über den Sport, aber trotzdem war da ja eine extreme Zuneigung da und auch zu spüren. Und ich weiß auch jetzt, dass der Mensch, der ich jetzt bin, auch aufgrund dessen bin und der Vater, der ich jetzt sein kann, auch aufgrund dessen sein kann, weil ich vieles von meinen Eltern auf der Ebene mitbekommen habe. Und auch jetzt, wenn ich ihn sehe, wie er mit meinen Kindern spielt, dann ist es immer extrem herzlich und meine Kinder lieben ihn auch. Also mein Sohn liebt seinen Opa mehr als den Opa mütterlicherseits.
Wirklich?
Ja, das ist, obwohl er viel, viel weniger Kontakt hat. Und das ist für mich auch mal bezeichnend, dass da mein Vater schaut sehr durch sein Herz auf die, in seinen Menschen, in seiner Umgebung. Aber ich habe immer das Gefühl, ihm fehlt so ein bisschen das Skillset, das mit Sprache dann rüberzubringen. Oder darüber zu sprechen. Vielleicht ist es aber auch einfach nur von mir derjenige, der sich dagegen sperrt und da auch einfach keinen Zugang sucht und suchen will. Und auch
wäre mal interessant, den einzuladen, oder?
Ja, wäre mal super interessant.
Ob er Bock hätte?
Nein, glaube ich nicht. Ey, wüsste, glaube ich, gar nicht, was ihm geschieht. Wenn ich so sitzen würde wie du.
Okay. Ja, also ich habe gemerkt, dass ich in letzter Zeit viel Wut in mir trage und dass die nach und nach rausfließt und dass so eine Gespräche natürlich auch für mich wichtig sind, dich und dein Verhalten besser zu verstehen. Ich habe schon erkannt, dass wir die Geschichte spiegeln und fortlaufen lassen. Ne? Du warst mit deiner Mutter in einer Position, wo du als Kind nicht reingehört hast. Ne? Du hast die Verantwortung für eine Familie übernommen. Ich war wiederum mit meiner Mutter in einer Position, wo ich vielleicht als Kind nicht reingehört habe und habe eine Verantwortung übernommen und habe das auch gelernt. Bin dafür heute ein wahnsinnig selbstständiger Mensch geworden. Ich habe mal mit einer Psychologin darüber geredet und sie meint, sie kennt keinen Menschen, der so autonom ist wie ich. Also ich brauche ja von niemandem was eigentlich. Ich kann immer alles abschneiden. Also vielleicht meine Tochter nicht, aber das wäre auch möglich als letzter Schachzug. Ebenso.
Deswegen auch das Wort bedürftig bei dir so viel ausgelöst hat.
Genau. Ich bin sehr ungern bedürftig, aber ich lerne das Schritt für Schritt und gibt auch viele Sachen, wofür ich dankbar bin. Also es ist nicht so, dass ich nur die Schattenseiten sehe, sondern es gibt auch viele schöne Sachen. Ne? Also schon allein, dass wir sehr offen miteinander reden können und bis ins Alter an der Beziehung, die wir führen, arbeiten. Es gibt ja manche Menschen, die lassen das stagnieren und sagen, okay, dann ist es halt so. Ich kann sagen, mit meiner einen Schwester lasse ich die Beziehung stagnieren. Ich habe wieder angefangen, mit meiner Mutter die Beziehung aufzubauen, weil ich dachte, willst du so eine oberflächliche Beziehung bis an den Rest deiner Tage mit dem Menschen haben, der dich gezeugt hat? Ziemlich sicher nicht. Also für mich nicht. Weil ich mir auch nicht wünsche, dass meine Tochter mit mir so eine Beziehung hat. Und ich versuche, meine Muster auch zu brechen für der Vater, der ich bin und für der Beziehungspartner, der ich bin. Und am Ende mache ich eigentlich alles für mich.
Das hört sich für mich aber sehr von der kognitiven Ebene an, nicht tief aus dem Körper heraus.
Allerdings. Und
also richtig aus diesem Herzensbedürfnis, sich zu spüren, mir fehlt was im Kontakt zu meiner Mutter oder mir fehlt was im Kontakt zum anderen Menschen. Also das ist sehr noch aus einer Klugheit oder aus einem Modell heraus, wie etwas zu sein hat.
Weißt du, was interessant ist? Das, was du gerade machst, dieses Ansprechen hat mich zum großen Teil zu dem werden lassen, was ich bin. Dass es nie so gut war oder ausreichend die Methoden, die ich gewählt habe für mich und mein Leben.
Aber du erklärst es, was er gerade versucht hat, emotional aufzumachen, im Kopf wieder. Ich empfinde es ja genauso.
100%. Also du hast vollkommen recht, ihr beide vollkommen recht.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so einfach ist zu sagen. Dein Erklärungsmuster hatte mich dazu geführt, dass ich so bin,
also, wie ich jetzt bin. Also hat einen Teil dazu beigetragen. Also immer das Gefühl zu haben, dass man ungenügend ist oder dass ich ungenügend bin.
Aber schwingt es damit?
Ja, also es schwingt für mich damit. Es ist ja was, was ich gelernt habe. Ich bin nach Hause gekommen, habe was erreicht. Es war immer so, ich sehe dich da und da in 5 Jahren. Oder das geht noch ein bisschen anders. Also vielleicht hattest du auch nie die Freude über deine eigenen Sachen. Ne? Also ich suche mir, by the way, immer noch Partnerinnen, die mich nicht loben für das, was ich in die Welt bringe.
Kannst ja zu mir schieben. Die würden mir ganz gut tun, wenn ich voll will.
Stimmt, du kommst mit dem besser zurecht. Ich suche sie mir. Also für mich und mein Muster passen sie auch hervorragend.
Ja, das, was ich eben zu dir gesagt habe, das war für mich aus dem Herzen, aus ohne dich zu korrigieren oder sagen, du bist falsch. Ich glaube, wir haben ein ganz anderes Thema, dass ich als junger Mann selber, jetzt haben wir das Thema Bedürftigkeit oder den Wunsch hatte, gesehen zu werden und in diesem Wunsch gesehen zu werden, Anerkennung zu erhalten, leider mit dir als kleiner Junge, mein kleines inneres Kind ist mit dir in Konkurrenz gegangen und ich konnte dir keinen Lob geben oder ich hatte immer wieder Verbesserungsvorschläge, wenn so ein Beispiel, du baust eine wunderschöne Burg, die eigentlich perfekt ist, die ist perfekt, ohne eigentlich. Und ich habe da noch 2 kleine Türmchen raufzusetzen und mein Kind muss selber.
Wieder gar keine automatische Falltür. Keine elektrische Falltür.
Oh Gott, die ist wirklich ja, nicht zu Ende gebaut.
Daher kommt bestimmt auch so ein, ich bin ja nie gut genug. Ja. Es reicht nicht.
Vielleicht. Ja, vielleicht machen wir noch mal eine zweite Hälfte. Könnte ich mir gut vorstellen. Weil es geht ja letzten Endes um deine Vasektomie und Kind Nummer 5.
Was, das ist typisch für die Sendung. Die schweifen immer sehr vom Thema ab. Da ja, sind wir voll da, im
dafür im sind Thema. Wir bekannt.
Ja, genau.
Und es geht ja letzten Endes um Kind Nummer 5, das vielleicht irgendwo wartet, die Seele, die sich reinkarnieren möchte, aber jetzt nicht kann, weil du dir den Samenleiter entschieden hast, durchzuschneiden. Wie es dir danach gehen wird, nachdem es Schnippschnapp gemacht hat, das würde ich sagen, klären wir in einer anderen, weiteren Folge auf.
Das hier war eine emotionale Vasektomie.
Okay. Ja.
Aber auch die kann man wieder rückgängig machen.
Aber auch nur in 50% der Fälle. Was ist jetzt, Papa, wenn... Stell dir mal vor, diese ganze Polyamore-Sache, die du jetzt lebst, die funktioniert nicht. Und du lernst die Frau kennen.
Na,
in 5 Jahren. Ich möchte jetzt keine Angst machen vor deinem Schnippelding, ne? In 5 Jahren. Und die sagt, ich hätte es mir mit dir vorstellen können.
Bist du denn auf der Suche nach einer Frau oder bist du eigentlich zufrieden?
Kannst du mir wirklich glauben, dass ich da ganz sicher bin, die Frau kommt nicht mehr in meinem Leben und die möchte ich auch nicht?
Eben.
Also das ist total ein ganz klares, sicheres Gefühl. Das ist ja auch der Entwicklungsschritt. Vor 10 Jahren war das so nicht. Ich bin so klar, dass ich diese nicht mehr möchte. Da kann kommen, wer möchte.
Und darum können wir jetzt hier einen Cut machen und sagen, es gibt Teil Nummer 2. Danke, Papa, für deine Offenheit und dass du dich dem hier gestellt hast.
Gerne. Vielen Dank.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
Max, weißt du, was mir nach dem Gespräch noch gekommen ist, Tage später? Dass es für mich so unangenehm ist, die Gefühle zu fühlen, die aufkommen, dass ich irgendwie versuche, die intellektuell zu verpacken, damit ich sie nicht fühlen muss. Und ich weiß, du weißt das schon all die Jahre, aber am Ende muss ich die Sachen fühlen. Da führt kein Weg dran vorbei.